Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Saskia und ich freuen uns besonders auf die heutige Folge, denn ta-ta-ta-ta, wir haben mal wieder eine Gästin mitgebracht. Und zwar eine, die selber auch einen Podcast hat, aber über ganz andere Themen berichtet. Ja, wir sprechen heute mit ihr über die Zeit der Renaissance und über den Einfluss der Medici auf die Kunst. Und am Schluss machen wir nochmal einen Sprung in die Moderne mit Bezug auf die Queerness.
Ja, die Renaissance, eine ganz, ganz tolle Zeit. Eine Zeit großer Künstler und Kunstwerke und natürlich eine Zeit tiefgreifender gesellschaftlicher und politischer Veränderungen. Unsere Gästin hat darüber zwei ganz tolle Bücher geschrieben, die wir natürlich verlinken werden. Also herzlich willkommen, liebe Natalia. Wir freuen uns total, dass du heute dabei bist. Magst du dich kurz vorstellen?
Vielen Dank. Ich freue mich auch total, dass ich heute hier sein darf. Ich kenne euren Podcast als Hörerin natürlich schon länger und kann ihn wirklich auch nur allen empfehlen, die Lust haben, auf verschiedene Kunstepochen auch nochmal einen neuen und frischen Blick zu werfen. Und deswegen, ja, war ich wirklich total aus dem Häuschen, dass ihr mich eingeladen habt.
Vielen Dank hier für einmal den Blumen übrigens.
Sehr gerne. Und kurz zu mir, mein Name ist Natalia Schmidt und beruflich beschäftige ich mich viel mit Büchern. Ich leite die Belletristikabteilung eines Publikumsverlags und privat interessiere ich mich sehr für Kunst und Kunstgeschichte. Ich habe auch mal Kunstgeschichte studiert, vor inzwischen dann doch schon ein paar Jahren und bin da zum ersten Mal intensiv mit der Renaissance in Berührung gekommen und seitdem wirklich ein Fan dieser Zeit und es hat mich dann auch immer begleitet. Also ich habe viel darüber gelesen, habe viele Ausstellungen besucht und mich auf verschiedene Arten und Weisen mit dieser Zeit befasst und das hat schließlich dazu geführt, dass ich unter dem Pseudonym Noah Martin zwei Bücher über die Kunst und die Zeit der Renaissance in Italien geschrieben habe. Zum einen eine Romanbiografie über Raphael Sanzio und ein Roman über die Zeit der Medici in Florenz.
Ja, super spannend, ganz toll.
Ja, Florenz, ich erinnere mich, dass mal so ein Foto gepostet, da sitzt da, glaube ich, auf einer Dachterrasse in Florenz und hinten ist die Kuppel von Brunelleschi und da ist, glaube ich, so ein Kaffee und so gepostet und ich dachte, ja genau, das will ich auch.
Das ist leider was, also ich versuche das mindestens einmal im Jahr zu machen, dass ich eben genau da, das ist tatsächlich eine Airbnb-Wohnung, dass ich da bin, um dann eben auch zu schreiben. Aber eigentlich würde ich es lieber viel häufiger machen, weil das ist auch tatsächlich, finde ich, am kreativsten sagen kann, wenn man so die Stadt auf sich wirken lässt.
Ach, wie wunderbar das klingt. Da müssen wir auch nochmal zu dritt hin, oder?
Ja, ich wollte gerade sagen, ich komme gerne auf einen Busbesuch vorbei.
Herrlich, herrlich. Lass uns doch mal mit einer kleinen Einführung beginnen. Wann war eigentlich die Renaissance überhaupt und was ist alles so passiert in dieser Zeit? Ist ja irre spannend, was da alles passiert ist.
Ja, ganz viel ist passiert, aber vielleicht können wir es kurz einordnen zeitlich. Die Renaissance beginnt etwa im 14. Jahrhundert in Italien und erstreckt sich eigentlich bis ins 16. Jahrhundert, also ganze drei Jahrhunderte lang. Sie bildet den Übergang vom Mittelalter und wird dann von der Barockzeit abgelöst, also Anfang 17. Jahrhundert in Italien. Und ihr Höhepunkt ist natürlich das Quattrocento, also das 15. Jahrhundert. Ja, und sie wird ja, also Wiedergeburt Renaissance genannt. Es findet eine Rückbesinnung statt auf Werte, Errungenschaften der Antike, sowohl in der Kunst als auch in der Architektur, Wissenschaft, Philosophie, also quer durch. Und besonders wichtig ist, dass der Mensch wieder ins Zentrum rückt. Also Stichwort Humanismus und der Mensch wird erforscht. Genau.
Ja, und politisch ist ja auch unglaublich viel geschehen in dieser Zeit. Natalia, damit hast du dich ja total intensiv auseinandergesetzt, nicht wahr?
Ja, die Renaissance ist politisch tatsächlich ziemlich kompliziert. Europa ist zu der Zeit geprägt von kleinen Stadtstaaten. In dem, was später Italien wird, ist es dann zum Beispiel Florenz, Venedig oder Mailand. Und diese Stadtstaaten sind ebenso oft miteinander verbündet wie verfeindet. Und diese Konkurrenz fördert aber auch in gewisser Weise die Kunst, weil meistens werden diese Staaten von Familien beherrscht und die wollen natürlich zum einen ihre Stadt voranbringen, aber die wollen auch ihren Familien zu großem Ruhm verhelfen. Und da gehören zum Beispiel große Bauprojekte dazu. Man baut sich Paläste, die erstmalig nicht nur der Verteidigung dienen, sondern eben auch große Wohnanlagen sind, ganz prominent zum Beispiel in Urbino. Da entsteht so ein erster Renaissance-Palast, in dem es sich eben auch sicherlich sehr schön zu dieser Zeit wohnen ließ. Aber sie holen sich auch KünstlerInnen an den Hof, fördern diese und geben denen auch Gemälde, Skulpturen in Auftrag, um eben zu sagen, dass, weil sie wissen, das wird mich überdauern und das wird eben auf unseren Ruhm auch einzahlen. Und gleichzeitig ist es aber natürlich so, dass zum einen diese Stadtstaaten untereinander Kriege führen, aber auch von außen bedroht werden. Also das Osmanische Reich expandiert zu dieser Zeit. Das ist zum Beispiel etwas, mit dem Venedig, ja, zu der Zeit die vorherrschende Seemacht eben in Mitteleuropa, dass die damit sehr schwer zu kämpfen haben und auch große Gebiete verlieren und damit natürlich auch Möglichkeiten, Geld zu verdienen, verlieren. Und auch ganz spannend ist die Rolle der Kirche, die in Teilen tief gespalten ist. Im 15. Jahrhundert gibt es dieses berühmte abendländische Schisma. Also da hat man zwei Päpste. Der eine sitzt in Rom, der andere in Avignon. Jeder hat Anhänger und es dauert eine ganze Weile, bis man sich einigt und der Papst jetzt doch wieder nach Rom verlegt wird. Aber auch in späteren Jahren ist die Kirche auch wirklich ein Machtfaktor. Und die Kirchenfürsten sind mehr Politiker oder Kriegsherren als eben nur Geistliche. Also so kann es durchaus vorkommen, dass ein Papst auch mal an der Spitze seiner Truppen selber in die Schlacht reitet, um eben dem Vatikanstaat angrenzende Gebiete zu erobern. Oder dass Päpste sagen, ach, ich möchte eigentlich eine Familiendynastie im Vatikan haben. Man denke da zum Beispiel an die Borgia. Und trotzdem agieren die Päpste aber auch wie eben die Herren und Herren der anderen Stadtstaaten, indem sie eben sagen, wir wollen auch eigene Bauwerke schaffen, wir möchten, dass Kunst in unserem Namen entsteht. Und wenn man heute nach Rom reist, dann sieht man das ja noch total. Also der Vatikanstaat ist ja auch sehr, sehr stark geprägt eben von der Kunst und von den Umbauten, die in dieser Zeit eben entstanden sind.
Ja, das ist wirklich so wahnsinnig spannend, was da alles passiert ist. Und man kann sich das ja heute auch gar nicht vorstellen, ne, dass der Papst irgendwie seine Gefolgschaften da irgendwie in Kämpfe und Kriege reinführt und so. Und wie herrlich, dass halt alle auch so viel an die Kunst und die Kultur gedacht haben. Davon haben wir ja heute immer noch was und das lieben wir ja alle, ne?
Ist das nicht auch die Zeit, wo dann der Kaffee nach Europa kommt? Mit diesen osmanischen Eroberungen. Ich dachte,
Ja,
das wäre gerade
genau.
so um die
Ja.
Zeit gewesen.
Ja, zumindest das eine
Ja.
oder andere Kulinarische haben wir schon auch den
Ja.
Osmanen dann zu verdanken. Oder auch
Absolut.
architekturmäßig, ne?
Ja.
Sind auch wirklich wunderschöne
Ja.
Sachen entstanden dann, ne?
So ganz prägend für die Renaissance war ja der Fall von Konstantinopel, was vorher ein riesiges Zentrum für Gelehrte war, was ganz weit vorne war, ebenso auch in der Entwicklung humanistischen Ideengutes und aber eben auch in dieser Verehrung der Antike. Und als Konstantinopel fiel, da sind ganz viele Leute von da aus dann eben nach Italien und in die umgrenzenden Gebiete gekommen und die haben eben in Teilen auch sehr viel Wissen mitgebracht.
Ja, finde ich, also es ist so spannend, auch diesen ganzen geschichtlichen Kontext dann zu kennen, weil man dann auch erst die ganze Kunst nochmal ganz anders einordnen kann, ne? Oder weiß, worauf, auf welcher Basis sie quasi entstanden ist, ne? Und berühmte Erfindungen gab es ja auch jede Menge, ne?
Ja, da gibt es natürlich ganz viele. Ich denke aber vor allem der Buchdruck war die ausschlaggebende Veränderung. Also hier verbreitete sich ja das Wissen dann grundlegend. Es hatte so einen Einfluss auf alle Bereiche. Und dann gab es natürlich auch technische Erfindungen. Ich denke hier an die mechanische Uhr. Also man konnte präziser Zeit messen. Oder dann auch die verbesserten Navigationsinstrumente, wie zum Beispiel diesen Sextanten. Das verbesserte die Seefahrt, damit natürlich verbunden der Handel, der Austausch. Ja, also,
Ja,
aber
ist
ich denke, der
unglaublich.
Buchdruck ist wirklich das Wichtigste, die
Ja,
wichtigste Erfindung.
das stimmt. Da ist natürlich viel passiert, weil einfach so ein Beginn der Globalisierung damit dann auch nochmal stattgefunden hat. Okay, der Beginn der Globalisierung war mit Kolumbus und der Entdeckung der neuen Welt, aber der Buchdruck
Was ja auch
konnte
in die
dann
Zeit fällt,
auch in die
natürlich,
Zeit,
ne?
genau. Und dann
Ja,
konnte es noch,
1492.
ja, und dann konnte es noch verbreitet werden, das Wissen viel besser, weil es halt
Ja.
gedruckt ist, ne? Unglaublich. Wollen wir mal kurz ein
Entschuldigung, ich
bisschen
habe.
brainstormen, welche bekannten KünstlerInnen es so gibt in dieser Epoche?
Ja, also ich meine, da gibt es natürlich ja Giganten, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Raphael sind wahrscheinlich die bekanntesten. Aber ich denke hier auch an Botticelli, Tizian und in Deutschland natürlich Albrecht Dürer.
Ja.
Genau.
Und Leonardo
Ja.
ist ja nicht nur der Maler, sondern auch noch der Ingenieur, ne, und
Genau.
Wissenschaftler und überhaupt so ein Visionär, ne?
Ja.
Und dann hat er auch noch die Mona Lisa gemacht, aus anderen Gründen, aber ist es bestimmt das bekannteste Gemälde der Welt.
Aber vielleicht auch nur, weil es gestohlen wurde.
Ja, wahrscheinlich. Ja, ich glaube,
Oder weil es in der
Skandal
Popkultur so
zählt.
viel auftaucht. Ja,
Ja,
genau. So
das
wie
glaube
die
ich
Engel von
auch.
Raphael, oder?
Ja.
Ja.
Ja, ich glaube, es ist Sex Sells und Skandal Sells. Und wenn das dann erstmal irgendwie so bekannt wird, dann stürzen sich die Massen drauf, wie man ja heute noch im Louvre sieht zum Beispiel.
Ja,
Ne?
ja. Ich war so enttäuscht, dass ich die Mona Lisa das erste Mal gesehen habe, weil sie so klein ist.
Ja, ich wusste schon, dass
Ging mir
sie so
aber eher
klein
ähnlich.
ist, ja. Aber ich habe auch gedacht, es ist verrückt, wie viele Hinterköpfe mit gezückten Handyrücken ich halt eigentlich sehe
Ja, genau.
statt der
Ich
Mona
hab's
Lisa,
dann.
ne?
Ja, ich habe im Louvre dann auch tatsächlich, also es geht, das ist ja ein ganzer Renaissance-Flügel. Und also von der Mona Lisa war ich fast auch ein bisschen enttäuscht, außer dass ich es halt auch spannend finde, wie die Rezeption ist, dass sie halt diese Anziehung hat. Aber in dem Flügel hängen tatsächlich, also hängen auch noch zwei Raphaels und also wirklich, das ist eigentlich ganz toll. Und die geraten alle so ein bisschen in Vergessenheit, weil alle an denen vorbeistürmen und die Mona Lisa anschauen. Das fand ich
Ja.
auch bemerkenswert.
Und ich glaube,
Ja.
gegenüber hängt ja so ein Veronese, so ein riesiger, riesiger. Da steht fast niemand vor. Und vor dieser mini kleinen Mona Lisa stehen sie alle. Ne? Das ist auch wirklich verrückt. Dabei kannst du auf dem Veronese-Bild so unglaublich viele Geschichten entdecken, wenn man nur lange genug raufschaut. Ne? Ja,
Ja,
also Wahnsinn.
genau.
Ja, aber zurück zu den Künstlern. Ich meine, gerade Raphael, der brilliert ja eigentlich durch diese harmonischen, ausgewogenen Kompositionen. Und ich denke, wir kennen ja alle die Schule von Athen.
In den Stanzen im
Genau.
Vatikan, ja.
Genau.
Ja,
Und
wirklich toll.
Michelangelo ist wiederum Meister der Skulptur, die Pietà in Rom, über die haben wir ja auch gesprochen, Britta. Und
Und der
natürlich das
David
Deck,
in Florenz.
genau. Oder das Deckengemälde in der Sixtinischen Kapelle.
Ja, wunderbar,
Ja.
wirklich.
Worauf ich so bei den Recherchen zu den Büchern gestoßen bin, was mich sehr da überrascht hat, war, dass es doch auch einige weibliche Künstler gegeben hat, zu ihrer Zeit wirklich berühmt geworden sind, dann aber oft leider in Vergessenheit geraten und die erst in den letzten Jahren so wiederentdeckt wurden. Meistens waren das Frauen, deren Familie, meistens die Väter, dann eben auch schon künstlerisch tätig waren, die Werkstätten hatten, wo sie dann lernen konnten. Zum Beispiel Lavinia Fontana, das war eine Porträtmalerin, die übrigens die erste Frau nackt dargestellt
Wow, ja.
hat. Oder Sophie Sbonar Anguissola, die hat für die spanische Königsfamilie gearbeitet, die war wirklich in ganz Europa bekannt und hat in ihren späteren Jahren auch selber Schülerinnen ausgebildet und hatte eine eigene Werkstatt. Das war, ja, also das war für mich eine tolle Entdeckung, das zu sehen.
Ja, das glaube ich sofort. Und ich finde es auch hervorragend, dass es das damals auch schon gab. Ich meine, es war immer schwierig für Frauen, selbstständig auch Künstlerin zu werden, aber es gab sie eben doch. Und wie infam, dass sie dann halt hinterher von der hauptsächlich männlichen
Ja.
Kunsthistoriker-Schreibergilde einfach wieder vergessen wurden oder nicht erwähnt wurden. Ne? Und wie schön, dass man jetzt aber anfängt, ein bisschen mehr Recherche und Forschung zu betreiben und sie wieder bekannter macht. Das finde ich wirklich ganz hervorragend, ja.
Jeden
Ja.
Fall.
Ja, und ist es, hast du nicht auch in deinem Buch, ich weiß gar nicht mehr, ob ich mich richtig erinnere, dass also Botticelli war ja, also nein, Leonardo, wer war der Schüler? Also Botticelli hatte.
Beide. Beide waren Schüler, Botticelli und Leonardo zusammen, bei Andrea del Verrocchio. Und da habe ich tatsächlich ihnen auch dann eine weibliche Figur an die Seite gestellt. Das
Genau,
war in
das
dem
wollte ich
Fall,
fragen.
ja, war in dem Fall tatsächlich also eine Erfindung, also die Fioretta Gorini, die das in dem Fall ist, über die weiß man praktisch nichts. Auch nicht, sie könnte theoretisch eine Malerin gewesen sein, aber wenn, wäre das nicht bekannt geworden. Und das war auch so ein bisschen, um eben auf die tatsächlichen Künstlerinnen hinzuweisen. Also ich wollte jetzt jetzt keiner der echten so eine Geschichte andichten, aber wollte eben gerne sagen, es hätte es gegeben haben können und deswegen habe ich die Figur das sein lassen.
Ja, nee, das fand ich wirklich sehr schön.
Ja, also schön, dass
wir hoffen, dass es sie gegeben hat.
Genau. Ja. Ja, und dann gab es zu dieser Zeit ja auch noch unglaublich viele bekannte Architekten und Schriftsteller.
Ja, über den einen haben wir ja vorhin schon gesprochen, Brunelleschi. Ich denke, das ist sicher eine Schlüsselfigur, oder?
Ja,
also auf jeden Fall, die Kuppel des Domes, ich meine, die begeistert mich jedes Mal. Technische Meisterleistung. Ja. Und ich habe auch mal eine Reise gemacht, und zwar bin ich in Italien in die Villen von Andrea Palladio gereist.
Ja,
und das war so schön, das war wirklich so eine tolle Reise. Also da hat er so viele Villen, Paläste gebaut und eigentlich die Baukunst auch beeinflusst bis hin zum Klassizismus dann im 18. Jahrhundert.
Und ich meine, wenn wir uns das Weiße Haus in Washington angucken, können wir auch überlegen, wie viel Palladio-Style da drin ist.
Ja.
Also sehr viel.
Ja. Da fehlt heute nur ein bisschen der Humanismus.
Ja,
allerdings.
Gutes Stichwort. Ja, und in der Literatur haben wir noch Dante Alighieri, die Göttliche Komödie und natürlich William Shakespeare. Ja. Oder dann die Denker, Philosophen mit Niccolò Machiavelli oder dann der Universalgelehrte Erasmus von Rotterdam.
Ja.
Da gibt es ja ganz viele berühmte Persönlichkeiten.
Ja, gut, fokussieren wir uns jetzt wieder auf die Kunst und wollen wir betrachten, wie die sich so insgesamt entwickelt hat?
Ja. Also vor allem ja diese harmonischen Proportionen, die geometrischen Strukturen, das war ja wichtig. Also Harmonie über alles, aber auch realistische Darstellungen, also vor allem von Menschen und Tieren. Und ich denke hier an diese wunderbaren Tierdarstellungen von Antonio Pisanello. Ihr habt die sicher auch schon mal gesehen. Seine Skizzen von Hunden, von diesen Windhunden, also das sind wirklich ganz toll.
Wirklich schön, ja. Und ganz wichtig war aber auch, dass egal wie anstrengend eine Aufgabe war in der Kunst, dass man das möglichst nicht sehen sollte. Das Ganze sollte auch harmonisch und vor allem leicht wirken, wenn man das tut. Das nennt man Sprezzatura.
Und also das schönes auch das Wort finde ich, Sprezzatura.
Sprezzatura. Und wurde eben von den Künstlern innen auch eingefordert. Und Raphael war darin wirklich ein Meister. Er konnte es immer so aussehen lassen, als ob ihm das wirklich alles leicht von der Hand ging. War ja auch jemand, der insgesamt so ein Socializer war, der sich offenkundig sehr, sehr gut mit ganz verschiedenen Menschen verstand und auch angenehmem Wesen war. Also wurde schnell beliebt und für diese Art, sowohl in seiner Arbeit als auch in seinem Wesen, hatte ihn Michelangelo, der, ich glaube, relativ konträr war von seinen Charakterzügen, ja, hat ihn wirklich gehasst.
Ei, das hört sich ja ein bisschen nach Stutenbissigkeit an.
Ja, aber das sind wir auch bei Vasari. Ich glaube, er hat ja diese Begriffe geprägt, Bellezza, Sprezzatura, Grazia. Also eben, wie wir auch schon besprochen haben, technische und stilistische Innovationen prägen diese Epoche. Was mir aber auch noch gerade einfällt, ist die Anwendung der Zentralperspektive. Also die revolutioniert ja die Malerei. Also plötzlich können die Künstler Tiefe und Raum darstellen. Auch ein wichtiges Werk in diesem Zusammenhang ist Masaccios Fresko, die heilige Dreifaltigkeit, die ja erstmals eigentlich eine durchgehende Perspektive zeigt.
Das kann man sich, finde ich, heute gar nicht mehr richtig vorstellen, dass das damals so ein richtiges Novum war. Aber wenn man das Bild anschaut und dann eben weiß, dass damit die Zentralperspektive erstmal so dargestellt wurde, dann erkennt man auch, wie großartig diese Komposition ist, ne?
Ja, wir können es uns eigentlich gar nicht mehr vorstellen. Auf der anderen Seite haben wir dann den viel später natürlich den Japonismus, wo dann wieder alles quasi 2D dargestellt wird. Und dann geht es wieder in die andere Richtung, oder? Ja, und dann später natürlich, jetzt komme ich wieder auf Caravaggio zu sprechen, aber der ist ja schon barock. Aber Licht und Schatten wird dann natürlich noch perfektioniert. Also.
Auf keinen Fall auch besser. Caravaggio ist aber übrigens auch jemand, dessen Werk ich auch sehr, sehr bewundere und der auch ein wahnsinnig interessantes Leben hatte. Ist auch jung gestorben, war in verschiedene, also natürlich ohnehin Frauen- und Männergeschichten verwickelt, hatte 2 Mordanklagen zu überstehen und ich glaube auch nicht ganz unbegründet. Also das ist jedenfalls mal jemand, vielleicht traue ich mich mit dem Roman irgendwann nochmal an den ran. Stoff gäbe es da genug.
Ja, Wahnsinn. Wir haben schon eine Folge über Caravaggio gemacht, weil wir auch davon total begeistert sind. Sein Leben ist unglaublich, seine Bilder sind fantastisch. Ja, schreib ein Buch drüber. Ganz toll, Natalia. Also nochmal weg vom Barock und wieder zurück zur Renaissance und wir kommen mal zu den Medici, weil die sind ja nun wirklich, spielen einfach so eine wichtige Rolle, insbesondere eben in dem Stadtstaat Florenz in Italien. Und es gibt den Lorenzo de Medici, das ist Il Magnifico, also der hat halt unglaublich viel für die Kunst getan. Und Natalia, du weißt voll Bescheid darüber, bist Expertin.
Ja, Lorenzo war tatsächlich eine der einflussreichsten Figuren seiner Zeit. Man kennt ihn so als genialen Politiker und als Diplomat. Er hat Florenz 20 Jahre lang regiert und spannenderweise ohne jemals ein Amt zu bekleiden. Das war übrigens auch schon bei seinem Vater und bei seinem Großvater, die auch die unangefochtenen Herren von Florenz waren, war das auch schon so. Von ihrem Titel her waren sie einfach Bürger. Sie
Ach,
hatten
die
ja
hatten nicht
kein
das
Land.
Herzogamt in der oder ach,
Das haben sie
interessant.
später bekommen, aber
Ja.
erst sowas, also nach Lorenzos Zeit, so 50 Jahre später, sind sie dann Großherzöge der Toskana geworden, aber zu Lorenzos Zeit, er war Bürger Lorenzo tatsächlich, nichtmals Messere. Und das ist natürlich
Unglaublich.
schon auch spannend, wie man das schafft, weil in Florenz passierte zu seiner Zeit wirklich nichts. Man konnte keine große politische Karriere machen, keinen großen Handel abschließen, ohne dass er dazu sein Plaisir gegeben hatte. Und ja, das finde ich schon alleine ziemlich bemerkenswerte Leistung. Und er ist aber auch in jungen Jahren dichtet er ist Philosoph, er ist sehr, sehr belesen. Und die Ideen der Renaissance, die hat er verinnerlicht, die treibt er auch ganz stark voran. Und das führt eben auch dazu, dass er ein großer Förderer der Kunst wird, der sowohl den jungen Botticelli als auch den jungen Leonardo unterstützte. Und zwar vor allem gegen Ende seiner Regierungszeit. Am Anfang ist es noch sehr, sehr stark geprägt von auch der Konkurrenz, der sich ausgesetzt hat, von Kriegen, von Auseinandersetzungen. Er hat, sein Vater ist früh gestorben. Er hat mit Anfang 20 hat er eben dieses politische Macht in Florenz übernommen. Dann waren andere Dinge mehr im Vordergrund. Aber in den letzten 10 Jahren seiner Regentschaft, da erlebte Florenz eine Blütezeit. Es ging der Stadt wirtschaftlich sehr gut. Es wurden wenig Kriege und Kriegszüge geführt. Und das spiegelte sich dann eben auch in dem wieder, was in der Stadt passierte. Und Lorenzo hat in der Nähe des Palazzo Medici beim Kloster San Marco ein Grundstück gekauft, einen Garten, und hat dort seine recht große Antikensammlung untergebracht und hat Künstler eingeladen, hat gesagt, hier könnt ihr das studieren, ihr könnt das abzeichnen, ihr könnt Kopien anfertigen. Und es wurde sehr gerne angenommen, dieses Angebot. Und es gibt eine sehr schöne Anekdote auch zu finden bei Vasari, Saskia, den du ja vorhin schon genannt hast, nämlich Lorenzo beging halt seinen Garten und traf dort aber einen jungen Mann, so 16 Jahre alt, der dabei war, einen Faunskopf mit Hammer und Meißel nachzubilden. Und Lorenzo wollte eigentlich einen Scherz machen und sagte, man soll, dieser Faun sollte ja nicht älter aussehen, du hast ja das Gesicht eines jungen Mannes geschaffen. Der junge Künstler überlegt das einen kurzen Moment und dann nimmt der Hammer und Meißel und schlägt dem Faun zwei Zähne aus, sodass das ganze Gesicht auf einmal viel älter wirkt. Und das hat Lorenzo so beeindruckt, dass er gesagt hat, okay, dich will ich fördern, du musst dir keine Sorgen machen, du bist als Künstler uns angestellt, du kannst hier in aller Ruhe lernen. Und der junge Mann, das war eben Michelangelo
Ja,
Buonarroti.
was für eine Wahnsinnsgeschichte. Und wenn es nur Legende ist oder nur eine
Ja,
Anekdote, aber passt
trotzdem
hervorragend,
schön,
wirklich toll,
ja.
wunderbar.
Ich habe diese Szene aus deinem Buch so gut in Erinnerung, als Lorenzo mit seinem Bruder da in die Ostermesse geht. Ich fand, das war wirklich, ich habe so Gänsehaut bekommen, als ich das gelesen habe, wo der dann der, also Mord, sein Bruder ja ermordet wird und er kommt knapp davon. Wie ist das zeitlich einzuordnen? Ist das immer noch Anfang seiner Amtszeit oder Mitte?
Das ist relativ am Anfang, also so, das müssten 5 Jahre gewesen sein, in denen er das schon regiert hat. Und das hat eben dann tatsächlich auch dazu geführt, dass er seine Herrschaft so stark gefestigt hat. Da gab es eben dieses Pazzi-Komplott, also eine rivalisierende, sehr mächtige Familie, die die Kirche auf ihre Seite gebracht haben und die eben in dieser Ostermesse einen Anschlag auf die beiden Medici-Brüder Giuliano und Lorenzo, haben sie am Anfang diese Herrschaft geteilt, verübt haben. Eben Giuliano wird umgebracht. Lorenzo kann verwundet fliehen und entkommen. Und bis dahin war diese Herrschaft noch angefochten. Und dann hat Lorenzo aber auch gesagt, was ihr da gemacht habt, das kann wieder passieren. Und hat also tatsächlich diese Medici, diese Pazzi, die nicht entkommen konnten, die hatte er dann eben auch alle verfolgen und aufhängen lassen und hat eben auch bei der Kirche gesagt, so, also das war's und hat sich mit der Kirche angelegt. Er hat sich dahinter auch durchgesetzt, bis also der alte Papst ist irgendwann gestorben. Der neue hat dann seinen Frieden mit den Medici gemacht, die ja als Bank auch dem Vatikan immer viel Geld geliehen haben. Aber Lorenzo hat über den alten Papst gesagt, es wurde immer wieder versucht zu sagen, einigt euch, der Papst würde nach Florenz kommen. Der hat immer gesagt, ich weiß nicht, was ihr daran nicht versteht. Er war an der Ermordung meines Bruders beteiligt. Solange ich lebe, setzt er seinen Fuß nicht nach Florenz. So kam es auch.
Ja, es ist unglaublich, wie Macht und Geld halt natürlich immer wieder auch die Welt regieren und auch da eine große Rolle gespielt haben. Und was für eine riesige, machtvolle Familie die Medici halt überhaupt waren und dass dann eben auch die einzelnen Zweige der Medici sich untereinander bekämpft haben, weil halt jeder Macht haben wollte, ne? Und eben auch, dass die Medici ja so einflussreich und machtvoll waren, weil sie halt eben auch eine Bank gegründet hatten und da eben dann einfach auch entsprechend viel Geld und auch natürlich eine Macht dahinter steht, ne?
Ja,
Ja.
definitiv. Wollen wir einen Sprung in die Moderne machen?
Ja,
Gerne.
also wir bleiben, glaube ich, dann noch mal in der Renaissance, aber wir gucken mit
Ja.
modernen Augen drauf. Was meinst
Kunstgeschichte hat in jüngerer Zeit ja auch neue Interpretationsansätze für einige Werke gefunden, weil man auch mehr über die Künstler herausgefunden hat. Also lange war ja auch die Sichtweise der Kunstgeschichte eine relativ konservative und man ging natürlich auch immer so ein bisschen im Privatleben davon aus, ne? Dann hat man irgendwann geheiratet, also eine Frau geheiratet und hat dann eben Kinder gehabt und irgendwann hat man sich aber schon gefragt, relativ viele der Renaissance-Giganten waren nie verheiratet und hat aber zum Beispiel wie Leonardo da Vinci hat praktisch sein ganzes Leben lang mit einem Mann zusammengelebt. Und in der konservativen Lesart waren die beiden eben wirklich sehr gute Freunde. Aber in einer moderneren Lesart hat man dann eben auch diese Räume aufgemacht und sagen, ja, also Leonardo war quer. Und es waren auch einige andere aus eben diesem Renaissance-Künstlerumfeld. Und mit diesem Queer Gaze, der heute auf viel mehr gesehen hat. Britta, damit hast du dich ja auch beschäftigt.
Ja, ich habe noch mal ein ganz tolles Seminar. Da durfte ich Gasthörerin sein. Hier an der Goethe-Uni, die haben sich auch mit der Queerness in der Renaissance beschäftigt. Und es gibt eben seit einigen Jahren diese neue Sichtweise auf die Zeit, wie du es gesagt hast. Und im Gegensatz zu der bisher immer heteronormativen Sichtweise aus unserer Gesellschaft hat man halt auch nur heteronormativ dahin geguckt. Und letztendlich war die Gesellschaft in der Renaissance natürlich schon auch heteronormativ, recht streng, hierarchisch organisiert. Aber es gibt so viele Hinweise darauf, dass wenn man eben mit einem Queer Gaze, also mit einem Blick drauf guckt, der auch rechts und links des Heteronormativen darauf schaut, wieso ist das denn eigentlich so gewesen? Kann es nicht sein, dass wenn wir heute von ganz vielen verschiedenen sexuellen Orientierungen sprechen, dass es das nicht einfach auch vor 500 Jahren schon gegeben hat? Und dann sieht man einfach noch mal ein bisschen anders auf diese Kunstwerke.
Was bedeutet das dann genau?
Also zum Beispiel ist auch bekannt eigentlich schon immer gewesen, dass Michelangelo eine sehr enge und eben auch emotionale Bindung zu den Männern hatte.
Ja, also eigentlich das, was
Insbesondere,
jetzt Natalia auch gesagt
genau,
hatte,
das
ne?
hat
Ja.
für Leonardo da Vinci gesprochen. Also eigentlich trifft das auf beide, diese beiden Giganten zu, ne? Und die haben beide eben ganz klar, und das ist eben noch belegt und deswegen auch überliefert und gut als Quelle auch nutzbar, dass sie eben mit einem Mann eine enge Beziehung hatten. Bei Leonardo da Vinci war es Salai und bei Michelangelo ist es Tommaso de Cavalieri gewesen, so ein junger römischer Adliger. Also es gibt Gedichte und Skizzen und so und die deuten alle auf sehr homoerotische Gefühle hin. Und auch bei Michelangelos Skulpturen und Gemälden, da wurde schon etwas länger immer mal drüber gewitzelt, aber man hat trotzdem nie das unter dem Gesichtspunkt der Queerness sehen, betrachten, beschreiben wollen. Also diese monumentalen Männerkörper, die Michelangelo gemalt und als Skulptur gemacht hat, die feiern ja die männliche Form in einer Weise, dass man da auch eine homoerotische Konnotation draus lesen könnte. Und wenn er Frauenkörper macht, dann sehen die aus wie sehr muskulöse Männerkörper mit so zwei Melonenhälften als Busen, die er dann dahin gemacht hat. Und das heißt, man könnte denken, also der hat jetzt eine nackte Frau doch irgendwie noch nicht wirklich viel gesehen, im Gegensatz zu nackten Männerkörpern.
Die Vermutung gab es sogar schon zu Zeiten der Renaissance. Da hat nämlich jemand in dem Vergleich Raphael und Michelangelo, Raphael war ja also der Womanizer, hat jemand geschrieben, dass offenkundig in seiner, der hat ja sehr viele Frauen, auch Frauenporträts gemalt, und dass man im Vergleich eben sieht, dass Raphael anders als sein Kollege Michelangelo eventuell mal die Möglichkeit hat, ein nacktes Modell zu sehen. Und das fand ich eigentlich ganz, ganz putzig, und ich kann dir da auch noch recht geben, so, also Michelangelos strotzende Männer, das ist ja auch ein bestimmter Weg, und bei Leonardo dann wiederum waren es halt diese sehr androgynen Figuren, dass man manchmal gar nicht sagen kann, ist es jetzt männlich, ist es weiblich, aber was eben auch so ein bisschen, oder finde ich auch sehr stark darauf hindeutet, dass er eben auch diesen Blickwinkel hatte, ne? Die Geschlechter nicht so unterschieden darstellen zu wollen, weil er eben möglicherweise auch sie nicht so in dieser Zweigeschlechtlichkeit wahrgenommen hat, auch für sich nicht.
Ja, wenn man sich Leonardo da Vincis Mona Lisa oder auch Johannes den Täufer anschaut, dann sehen die sich ja auch beide ziemlich ähnlich. Und es gibt ja auch die Idee, weil man ja die ganze Zeit versucht, auch rauszufinden, wer ist jetzt eigentlich ursprünglich das Modell für seine Mona Lisa gewesen. Und zwischendurch gibt es ja schon auch von dem einen oder anderen Kunsthistoriker die Vermutung, dass es sich eben um diesen Salai, also den Gian Giacomo Caprotti, handeln könnte, den Leonardo da Vinci da vielleicht nicht eins zu eins porträtierte, aber eben doch da seine Ideen für diese beiden wichtigen Bilder herbekommen hat, ne? Und es gibt ja auch Aufzeichnungen aus Florenz, in denen man ja lesen kann, dass Leonardo da Vinci tatsächlich festgenommen wurde. Ja. Also diesen Begriff von Homosexualität oder gar Queerness oder schwul, den gab es ja in der Renaissance noch gar nicht. Also damals gab es eben die Sodomie, und das war auch strafbar. Und Leonardo da Vinci wurde eben auch der Sodomie beschuldigt. Und unter Sodomie versteht man ja heute eher Sex mit Tieren. Damals war das ein viel weiter gefasster Begriff. Da hat man quasi alles an sexuellen Handlungen, die nicht mit der eigenen Ehefrau stattgefunden haben, irgendwie unter diesem Begriff festgefasst. Also eben Homosexualität, aber auch Fremdgehen und Sex mit Tieren auch, wobei das jetzt gar nicht so richtig thematisiert wurde. Na, jedenfalls, als Leonardo da Vinci festgenommen wurde, war, glaube ich, auch noch ein jüngerer Medici mit dabei, und der ist dann natürlich eher gleich wieder auf freien Fuß gesetzt worden, und ja, Leonardo da Vinci kam dann eben auch ganz flott wieder frei.
Ja, da hat er Glück gehabt.
Wahrscheinlich war es ein bisschen Glück, und Lorenzo hat den Geldbeutel aufgemacht, wahrscheinlich. Und also vermutlich war es auch damals schon, eben weil ja auch noch ein Medici dabei war, war es, dass es überhaupt zu dieser Anklage kam, war möglicherweise auch ein bisschen Politik im Spiel, also gefordert eben von den Konkurrenten der Medici. Aber auch damals ließ sich eben sowas teilweise mit Geld regeln und so fort. Das ist wahrscheinlich auch da geregelt.
Natürlich.
Ja, das stimmt.
Ja. Die Szene also, ist ja auch in deinem Buch beschrieben. Und Britta, wie wurde denn damals die Homosexualität gesehen?
Also es war schon offiziell verboten und stand auch unter Strafe.
Ja.
Und irgendwie wurde es aber dann doch ganz oft geduldet. Also es gibt so Statistiken, wie viele tatsächlich festgenommen wurden. Es gab dann auch manchmal Razzien, die in der Nacht dann da passierten. Aber letztendlich sind unterm Strich viel weniger wirklich dann angeklagt worden, als ursprünglich mal festgenommen wurden. Das heißt, es zeigt auch, dass man dann doch vielleicht sich ein ganz wenig dem heteronormativen Gesellschaftsstrukturen gebeugt hat, den katholischen, also sehr religiösen Ideen gebeugt hat, dass man das eigentlich eben unter Strafe stellt, und irgendwie hat man es aber ganz oft auch geduldet, so. Und immer war es eigentlich so, dass halt ältere Männer mit jüngeren Männern ein Verhältnis anfingen. Das war auch eher geduldet als zwei Gleichaltrige. Und da hat man sich dann eben auch wieder so ein bisschen an der Antike orientiert, so wie man das ja in der Renaissance insgesamt gemacht hat. Also in der griechischen oder römischen Antike gab es auch oft dann eher die adligen Männer, die Älteren, die auch noch einen jungen Mann im Haus hatten, der dann wohl auch ein Sklave war. Also die Beziehung beinhaltet auch Erziehung des Jungen und Fortbildung, aber zuweilen eben auch Sex. Und dann kann man auch noch mal viel besser nachvollziehen, dass eben viele Geschichten aus der griechischen Mythologie ja auch so homoerotische Elemente haben. Und das sieht man eben zum Beispiel bei solchen Darstellungen zwischen Zeus, von Zeus und Ganymed oder Achilles und Patroklos, Und wenn das dargestellt wird und man jetzt heute mit einem anderen Blick drauf guckt, sieht man es irgendwie auch nochmal anders, ne?
Ja, das war ja, also in der Antike war ja das quasi wirklich üblich, normal, dass ich glaube, da war keine Diskussion, ob jetzt nur mit Ehefrau oder auch, also eben so, solche Sklaven waren üblich.
Das ist
Ja,
interessant, dass
stimmt.
sich die Moralvorstellung halt einfach über die Jahrhunderte wirklich so extrem verändern können. Und ich finde, wenn man das im Kopf hat, dann kann man viele Sachen auch noch mal anders betrachten. Also natürlich werden wir sozialisiert mit einer bestimmten Moralvorstellung, aber wenn man weiß, dass es andere Zeiten gab, hat man vielleicht noch mal ein bisschen mehr Verständnis, dass einfach auch völlig andere Praktiken als normal angesehen
Ja, ich
wurden.
meine, es ist eigentlich der Stempel der Kirche und nichts
Ja, ganz
anderes.
das. Ja. Und auch wie weit sich die dann eben durchsetzen konnte und gerade eben zu Zeigen. Also ich möchte überhaupt nicht sagen, dass der Vatikan heute unfassbar moralisch ist. Aber sowas wie, also ich versuche meine Söhne zu meiner Nachfolge zu machen, heute Päpst ja doch eher seltener. Aber ich glaube, dass tatsächlich sich das auch ein bisschen da im Vatikan selber ist, mit der Moral auch nicht so genau genommen wurde. Dadurch strahlte das tatsächlich auch ein bisschen auf die umliegenden Stadtstaaten aus, dass da eben also eine weltliche Kirche auch dafür sorgte, dass vieles Weltliche dann auch pragmatischer gesehen wurde. Obwohl natürlich so der Glaube an das Fegefeuer, an den Himmel, an die Hölle, das war natürlich zu dem Zeitpunkt noch sehr, sehr stark und für viele Leute auch eine totale Gewissheit. Also, ne, ja, so,
Und
aber
sonst
du
konnte
hast
man
vorhin.
dafür bezahlen und dann war
Genau, dann war, das war natürlich auch sehr praktisch, dass man sich auch den Ablass kaufen konnte.
Genau. Das stimmt. Ja, ich
Britta,
glaube,
du hast,
Pragmatismus ist genau das Stichwort hier in diesem Zusammenhang. Und irgendwie, ja, hey, klar, ist doch. Dann lebt man auch irgendwie insgesamt in dieser Gesellschaft vielleicht ein bisschen einfacher, mit ein bisschen weniger Angst und so.
Du hast übrigens noch ein tolles Beispiel zu einem Motiv, was man homoerotisch deuten kann oder jemand, der sehr häufig, also ohnehin in einem erotischen Kontext eigentlich gemalt wurde, dann eben auch oft in einem homoerotischen.
Genau, der heilige Sebastian, ne? Das ist wirklich so eine Figur, die ganz oft mit homoerotischen Untertönen dargestellt ist. Ne? Also, dass ein junger Mann, wirklich, wirklich hübscher Körper, steht eigentlich immer nackt, also nur so ein bisschen Tuch um die Lenden herum und ist aber von Pfeilen durchbohrt und ist dann eben an einem Baum oder an einem Felsen immer irgendwie noch gefesselt. Aber irgendwie inspirierte diese Darstellung ganz oft eher vielleicht homosexuell orientierte Künstler, die dann eben sich bei dem heiligen Sebastian so ein bisschen auch in ihrer Neigung sozusagen beim Malen da verwirklichen konnten.
Ich muss jetzt natürlich den heiligen Sebastian von Bernini bringen.
Ja.
Aber vielleicht kannst du das noch mal kurz auffrischen, das Wissen. Wer war der Sebastian noch mal?
Ja, der war ein römischer Soldat und er war Christ im 3. Jahrhundert nach Christus, während der Christenverfolgung unter dem Kaiser Diokletian. Und er ist dann eben zum Märtyrer gemacht worden, weil er halt so für seinen Glauben eingestanden ist. Also Standhaftigkeit, trotz aller Folter und Verurteilung, die haben ihn dann halt zum Heiligen werden lassen. Und dann wird er eben in der Renaissance wirklich sehr oft mit so einem ganz betont schönen und muskulösen und aber auch quasi immer jugendlichen Körper dargestellt. Und diese Ästhetik und diese Körperlichkeit, die überschreitet eigentlich die Grenzen so einer religiösen Heiligendarstellung und nähert sich dann schon sehr der Verehrung eines wirklich fleischlichen, menschlichen Körpers, ja. Und dann hat er zwar manchmal auch noch so ein bisschen Leiden, aber ganz oft eben auch so ein friedvollen oder so ein bisschen verzückten Ausdruck im Gesicht. Und das dann kombiniert mit dieser verwundbaren Nacktheit, in der Sebastian immer gezeigt wird, und diese Mischung aus Schmerz und Schönheit, das findet halt in der homoerotischen Ästhetik irgendwie besonders viel Anklang.
Und übrigens aber tatsächlich nicht nur da, weil diese Darstellung des heiligen Sebastian so zwischen Schönheit und Leiden, das zahlt total auf eine moderne, auch bis zu moderne westliche Erzähltradition ein, und zwar die Wounded Soldier Routine. Wenn man mal so drüber nachdenkt, in ganz vielen Filmen, ganz vielen Serien, ganz vielen Romanen gibt es immer so eine Szene, wo der Held, meistens der jugendliche oder attraktive Held, wo der verwundet wird und sein Gegenstück meistens ein eine junge Frau sich dann um ihn kümmert. Und eben in der Erzähltradition, das ist das Wounded Soldier Routine, das ist eigentlich schon genauso in dieser Geschichte des heiligen Sebastian auch angelegt. Und ich glaube, auch wird auch deshalb so attraktiv empfunden.
Mhm. Ja, das ist ein guter Verweis.
Ja. Interessant, wirklich. Mhm. Ja. Saskia, wir waren noch mal hier im Städel, als du in Frankfurt warst, in der Ausstellung von Guido Reni. Erinnerst du dich noch?
Ja, natürlich. Und da haben wir beide gesagt, dass uns eigentlich das Bild von Raphael am besten gefällt.
Das stimmt, in der Ausstellung von Guido Reni.
Ich weiß jetzt nicht, ob wir das so öffentlich machen dürfen.
Ja, das stimmt. Da gab es eben noch ein paar Renaissance-Kollegen und das von Raphael hat uns genau am besten gefallen. Und, ja, aber Guido Reni hatte da auch einen heiligen Sebastian gemalt und der kam uns auch schon sehr eher weich und grazil und eher so homoerotisch vor. Und ja, wie gesagt, total. Eben trotz dieser ganzen Pfeile im Körper, ja. Wo man eigentlich beim Zugucken schon direkt Schmerz empfindet, hatte der aber auch so einen eher entzückten, verzückten und entrückten Gesichtsausdruck drauf.
Ja, total. Und du hast auch ein Beispiel mitgebracht, ich glaube von Bronzino, oder?
Ja, genau. Von Bronzino weiß man das eigentlich auch, dass er homosexuell war. Der hat auch den heiligen Sebastian gemalt. Ja. Und wenn man den eben mit einem Queer Gaze anschaut, dann sieht man doch auch homoerotische Züge. Man weiß es auch noch von Donatello, dem Bildhauer. Mhm. Der hat ja auch wie Michelangelo eine David-Skulptur gemacht, aber die von Donatello ist ganz, ganz zart. Wenn man seinen David von hinten sieht, dann könnte man, denkt man eigentlich irgendwie, es könnte jetzt auch die Figur von einer jungen Frau sein. Mhm. Und der Fuß von David, also nachdem er halt Goliath besiegt hat, ne, Donatello stellt ja David Goliath so dar, dass der Kopf von Goliath schon abgeschlagen ist, David eben als Sieger hervorgeht, stellt er seinen Fuß so in Siegespose auf den Kopf von Goliath. Und dann schlängelt sich aber so ein bisschen was von dem Haar von Goliath so an Davids Bein hoch und geht halt bis oben zum nicht sichtbaren Geschlecht. Mhm. Aber das, finde ich, ist schon eine interessante Wahl, das in dieser Bronzeskulptur so darzustellen. Ne? Mhm. So ein anderes Stück Locke von Goliaths Haar schlängelt sich noch so ein bisschen um Davids Fuß und Sandale. Also da, wenn man das genauer betrachtet, habe ich vorher auch nie so genau hingeguckt, aber dann, das finde ich wirklich derartig spannend, um dann eben solche Details auf der, bei der Recherche zu finden. Ne?
Sonst sind wir meistens Blätter gewohnt, die sich vorne alles verdecken. Ja, aber ich finde auch das Haar, das ja normalerweise runterhängt, wenn es sich dann so umschlingt, das ist dann schon speziell.
Ja, ja, und das eben das von Goliath, dessen, der ja eigentlich ganz unten liegt, halt, weil er ja besiegt wurde von David, ne? Dass sich da dieses Haar noch so hochschlängeln kann, ist auch interessant, dass es das überhaupt schafft, ne? Ja. Ja, und dann gibt es noch einen Bildhauer, den Benvenuto Cellini, von dem ist auch überliefert, dass er schwul war. Ne? Der hat so eine Skulptur gemacht von Apoll und Hyazinth. Und damals war das schon noch üblich, dass die Künstler in der Regel eigentlich eher Auftragsarbeiten erstellt haben. Aber diese Skulptur hat er einfach so, also ohne Auftrag auf jeden Fall gemacht. Und die hat er auch behalten bis zu seinem Tod. Also hing er vermutlich irgendwie dran an dieser Skulptur, ne?
Möglich, ja, wie es Apoll und Hyazinth, eine durch Ovids Metamorphosen bekannt gewordene Geschichte, da verwandelt sich Hyazinth in eine Blume, ne? Und ich muss ehrlich sagen, ich bin gar nicht so furchtbar vertraut damit, wie die Geschichte genau geht. Ich glaube, das bist du besser, Britta.
Ja, ja, Apoll wirft einen Diskus, also auch schöne Anlehnung an die Antike, ne? Ein athletischer Diskuswerfer. Und er trifft aber seinen Geliebten Hyazinth und tötet den auch dadurch. Und damit er aber eben quasi nicht ganz verschwindet, verwandelt er sich dann eben in diese Blume, eben die Hyazinthe. Also wirklich sehr tragisch.
Ja, romantisch, romantisch.
Auch romantisch.
Tragisch und romantisch.
So tragisch und romantisch, genau. Passt ja auch ein bisschen.
Sind die besten vielleicht. Geschichten.
Ja, ja, also ich finde, dass diese Figuren mit diesem anderen Blick betrachtet schon nochmal auch eine andere Geschichte von der Renaissance so erzählen können. Ne? Es ist interessant einfach, wie eben der heilige Sebastian oder all die anderen Figuren, die wir jetzt hier besprochen haben, bei denen es um Schönheit, Leid und Sinnlichkeit geht, wie man da eben Interpretationen zulassen kann, die eben über den religiösen Kontext hinausgehen. Und die dann eben auch auf eine sexuelle Orientierung hinweisen können. Und die eben damals wie heute von manchen Menschen abgelehnt wird. Aber verrückt, dass es das halt einfach über die Jahrhunderte logischerweise immer schon gegeben hat, ne?
Also Rückbesinnung, Wiedergeburt auf ganzer Ebene.
Ja.
Ja, jetzt habe ich auf jeden Fall große Lust, mit euch beiden mal eine Renaissance-Ausstellung anzuschauen. Das müssen wir uns für die Zukunft unbedingt mal vornehmen.
Ja, ah, sehr schöne Idee. Unbedingt. Das finde ich ganz toll. Genau. Und das mit Florenz, das vergessen wir aber auch nicht ganz. Ne?
Nee, auf keinen Fall. Definitiv nicht. Aber ja, ich denke auch, die Renaissance war wirklich eine Zeit der Neuerfindung und das bleibt sie bis heute.
Ja,
und sie darf ja auch provozieren, ist ja nicht so. Inspirieren und provozieren.
Ja, ich glaube sogar, absolut. Dass die großen Künstler der Renaissance, also das denke ich auch häufig, wenn es so große Schauen gibt, ich glaube tatsächlich Michelangelo, Leonardo, Raphael, denen war auch Eitelkeit nicht fremd. Und ich glaube, wenn sie einen Blick in die Zukunft hätten tun, werfen können und man hätte ihnen gesagt, in 500 Jahren strömen immer noch Millionen Leute, um zu sehen, was du gemacht hast. Und die Leute diskutieren sich die Köpfe darüber heiß, wie du es gemeint hast. Ich glaube, es hätte ihnen gefallen.
Ja, definitiv. Ja, und vielleicht auch eben hinter geschlossenen Türen ist vieles möglich. Und das ist bis heute so, es wird sich nicht ändern.
Ja, das stimmt. Ja. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war's schon wieder für heute. Wir hoffen, auch diese Folge hat euch gefallen und wir hoffen, ihr seid neugierig geworden und möchtet noch ein bisschen mehr zur Renaissance erfahren. Dann schaut doch mal in unseren Shownotes da vorbei und da findet ihr nämlich alle Angaben dazu.
Ja, also ich finde, das war eine super spannende Reise durch die Zeit, also von den Anfängen der Renaissance bis hin zu ihrer Wirkung auf die Gegenwart. Ich habe wirklich einiges gelernt, auch wieder aufgefrischt. Also ich hatte Renaissance ja auch im Studium, aber ja, ich fand das jetzt wirklich ein wunderschönes Gespräch mit euch.
Ja, ging mir ganz genauso.
Mir auch. Und ich hoffe, den Hörerinnen ging es auch so. Das war toll mit euch. Danke.
Ja, danke, Natalia. Und wirst du das auch in deinem Podcast verarbeiten?
Ja, das würde ich tatsächlich gerne. Also in meinem Podcast sprechen wir ja normalerweise über Nerd-Themen, also über ganz viel Popkulturelles. Aber ich habe auch schon überlegt, also tatsächlich die Renaissance und natürlich auch andere klassische Themen, die haben eine ganz riesige Wirkung auf die Popkultur. Mhm. Und das ist was, da würde ich total gerne einen genaueren Blick drauf werfen und würde mich dann freuen, wenn ihr vielleicht mal Lust hättet, bei uns zu sein.
Ja, total, total, sehr gerne.
Total gerne.
Ich bin wirklich sehr gespannt auf deine nächste Folge und hören wir
es
unbedingt rein.
Es hat ganz viel Spaß gemacht.
Genau.
Zu dritt zu sprechen. Wir lieben das wirklich, wenn wir Gäste haben, eine Gästin haben. Sehr schön.
Ja, dann wünschen wir allen einen wunderschönen Tag und bis bald.
Ja, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für die Bewertung, die ihr euch vielleicht, die ihr vielleicht machen mögt. Und tschüss zusammen.
Kunst und knackig. Der Podcast über Kunst und Kultur mit Britta Kadolski und Saskia Wolf.